Ich habe ganz bewusst das Bild von der Maroni ausgewählt für die 10 Gebote, weil Maroni, ich bin jetzt in der Ferien in Sardinien und es ist wirklich cool, da hat es, Gesundheit, da hat es im Laden Maroni-Gumpfi und ich liebe Maroni, Vermicell auch und hier vielleicht auch zum guten Herbstgericht glasierte Maroni. Aber manchmal kommen uns die Gebote eher so ein bisschen stachelig vor. Ich weiss nicht, was die 10 Gebote für dich sind, eine Ansammlung von Regeln, nein, so du sollst, da können wir jetzt weitermachen oder etwas anderes. Und wenn man es aber aufmacht, wenn man schaut, was drin ist, entdeckt man da vielleicht Kastanien, Edelkastanien, etwas Wertvolles, eine Delikatesse, etwas sehr Kostbares. Es war sogar im 11. bis 13. Jahrhundert da im Tessin, ist das überlebensnotwendig für viele Bergbauern im Winter durch den Winter durch. Und das ist genau auch etwas mega Wertvolles, etwas Lebensspendendes. Darum das Gebot, das Bild von der Gebot, von der stacheligen Frucht, die aber innen dran unglaublich kostbar ist. Und bevor wir da in den Text eintauchen, möchte ich gerne beten. Danke, Vater im Himmel, dass wir dürfen darüber nachdenken, was deine Gebote bedeuten. Danke für das, was wir alles schon haben dürfen hören heute Morgen, wie wir die haben dürfen schon begegnen, wie wir haben dürfen zu dir singen, wie wir dürfen hören, was du für reiche Frucht schenkst. Und wenn wir daran denken, was du alles schenkst, dann, ja, dann sehe ich da drin die 10 Gebote. Ein riesiges Geschenk an uns Menschen, eine wahnsinnig kostbare Frucht. Und wir wollen dich bitten, dass du heute jedem von uns, wo wir da sind, das kannst mitgeben, was du willst. Amen. Ich habe bewusst, weil du fragst dich, wieso das Gebot, ich habe ganz bewusst den Text gewählt aus dem Gebot, der erste Teil, die erste Tafel, also die ersten 4 Gebote, die nächsten 4 Sündig. Und zwar haben die nach der Sommerferie ein bisschen ins Herz dürfen spüren. Das Anliegen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die Hoffnung nicht haben, etwas, was mir sehr wichtig und auf dem Herzen ist. Aber etwas Zweites ist unsere Nähe, unsere Beziehung zu Gott. Dass wir ihm näher dürfen kommen und immer wieder neu dürfen erfassen und berührt sie von dem, was er tut, was er für unser Leben bedeutet, was er ist. Und das ist genau das, was bei diesen 10 Geboten passiert. Was bedeutet die 10 Gebote? Was ist da eigentlich los gewesen? Das Volk Israel in der Wüste am Sinai und dann sind sie da irgendwie als Menschen zusammen. Ich habe da einen Kreis, sie sind auf der Erde quasi, die Menschen sind untereinander. Seit dem Paradies ist Gott nicht mehr so nah, ist Gott wie weit weg. Und jetzt in das hinein kommt Gott und begegnet den Menschen. Er kommt und es gibt wie eine Schnittstelle zwischen beiden. Und genau das sind die 10 Gebote. Sie sind wie ein Stück Himmel, wo Gott kommt und den Menschen offenbart. Sie sind genau in dieser Schnittstelle hinein, die 10 Gebote. Es ist nicht, dass quasi Gott jetzt kommt und sagt, was wir zu tun haben, sondern Gott kommt zu den Menschen. Er offenbart sich, er zeigt sich, er bringt seine Nähe und er bringt uns ein Stückchen Himmel. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, lohnt es sich, wenn man ins erste Gebot hineinhört. Gott kommt und stellt sich da vor. Und ich möchte gerne auch das mal vorlesen aus dem 2. Mose 20. Die das Handout haben, können auch gerne mitlesen. Und zwar heißt es da: Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Also Gott selber hat geredet. Er hat es ja selber auch geschrieben auf die Steintafel. Sehr faszinierend. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir wollen mal eintauchen. Gott sagt nicht als erstes, wenn er kommt zu den Menschen, hey, mach mal das und das und das, sondern zuerst stellt er sich selber vor. Und zwar ganz speziell. Als erstes sagt er, ich. Ich und du. Das ist echt einfach. Im Hebräischen ist es aber spannend, es gibt 2 Wörter für ich. Ani, das ist einfach das Ich, da ist ich und da bist du. Da, um das auseinanderhalten. Aber es wird als anderes Wort gebraucht. Anohi. Das bedeutet, es ist ein Ich, das ganz nah ist beim Du. Es ist ein Ich, das Du willst tragen, das ihm einen Sinn bringt, das eigentlich Persönlichkeit und Wahrheit am Du bringt, das willst tragen. Und mit dem Ich stellt sich Gott vor. Nicht einfach ein Ich, das weit weg ist vom Du, sondern ein Ich, das kommt und will tragen. Gott sagt, ich bin. Das ist genau die gleiche Wort, wo Gott sich an Mose vorgestellt hat. Der Mose hat ja gefragt, hey, wie soll ich denn den Leuten erklären, wer du bist? Gott hat gesagt, ich bin, der ich bin. Und ich werde sein, der ich sein werde. Es zeigt, Gott ist ein ewiger Gott. Einer, der gestern, heute und morgen der gleiche ist. Ein Gott, der beständig ist, der treu ist. Und dann heisst es weiter, ich bin Jahwe. Er zeigt das in Namen. In der jüdischen Überlieferung, vielleicht können wir denken, das bedeutet die Quelle fortdauernden Lebens. Also kommt ein Gott, der uns näher sein will, der sagt, ich bin ewig beständig und wo die Quelle von fortdauerndem Leben ist. Und dann sagt er, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe mir überlegt, wann gibt es eine Situation, wo ich zum Beispiel jemandem sage, hey, ich bin deine. Ich bin dein. Ich habe mir mal überlegt, das gibt es auch nur sehr, sehr selten. Also mir ist nur meine Frau in den Sinn gekommen, wo ich ihr das sage. Ich mag mich erinnern, wo wir Teenies waren und uns tief in die Augen geschaut haben. Da habe ich gesagt, ich bin deine. So ganz romantisch. Das ist auch ein mega Geschenk, oder? Das ist, jemand verschenkt sich am anderen. Ich bin deine. Das ist etwas sehr Persönliches. Das ist eigentlich ein riesiger Liebesbeweis. Wir schauen uns heute immer wieder einander in die Augen. Aber eigentlich ist so beim Hochzeug ist das so wirklich sichtbar geworden, dass man sich einander verschenken will. So ähnlich ist das da. Und das, wie Gott sich vorstellt, wenn wir jetzt zurück zu dieser Grafik kommen, Gott begegnet den Menschen, ist das eigentlich ein riesiger Liebesbeweis, den Gott hat für uns Menschen. Er verschenkt sich uns, bevor wir überhaupt ein Wort können sagen. Gott kommt und stellt sich vor als einer, der näher sein will, als einer, der mittragen will. Und das finde ich gewaltig. Und wenn wir überlegen, was haben die Israeliten zu dem Ganzen beitragen, dann kann man sagen, es war sehr wenig. Sie waren Sklaven, darum die Handschellen da in Ägypten. Wahrscheinlich haben sie Gott vergessen gehabt. Oder haben nicht mehr so von ihm gewusst. Wieso fragt sonst Mose, ja, welchen Namen soll ich denn dem Volk sagen? Und Gott hat sie befreit aus der Sklaverei aus Ägypten raus. Dann sind sie etwa 3 Monate, 90 Tage durch die Wüste gewandert, haben da alles Mögliche erlebt. Durchzug durchs Rote Meer, Manna vom Himmel, Wasser aus dem Felsen. Was haben sie gemacht in dieser Zeit? Man denkt, jetzt liest man da Psalmen und Loblieder von Gott. Aber nein, sie haben gemurrt, sie haben gemotzt, sie haben Gott Vorwurf gemacht. Bringen uns gescheiter wieder zurück auf Ägypten, in der Gefangenschaft ist es uns besser gegangen. Was haben sie gebracht? Nichts. Und der Gott kommt. Und sagt am Berg Sinai, ich will mich euch verschenken. Gewaltig. Und jetzt können wir uns das vielleicht vorstellen, wie bei einem Hochzeug. Da ist das Volk Israel und das darf jetzt eine Antwort geben. Und in dem Moment, wir wissen aus der Geschichte, es ist auf und ab gegangen mit dem Volk, aber in dem Moment haben sie gesagt, und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. So wie im Hochzeug, wenn jetzt der Pfarrer fragt, und willst du? Gott sagt, ja, ich will mich verschenken dem Volk. Und das Volk sagt, ja, wir wollen auch. Und wie kommen sie jetzt in den Bund rein? Es hat nur eine Möglichkeit gegeben, und zwar hat Gott sie gereinigt. Gott hat ihnen gesagt, tun opfern, tun Tier opfern, und das Blut von den Tieren soll euch reinigen. Das Blut hat sie in den Bund hineingebracht. Also zuerst verschenkt sich Gott dem Volk, das es gar nicht verdient hat, das gar nichts dafür da hat. Und als zweit macht er sie überhaupt noch würdig, dass es möglich ist. Und sie dürfen einfach Ja sagen dazu. Das finde ich ganz gewaltig. Und wir können uns jetzt überlegen, wie ist das heute? Wie ist das heute? Es gibt einen neuen Bund. Das ist der alte Bund gewesen. Es ist schon ganz spannend, schon im Alten Testament sagt Gott, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Wir können uns vorstellen, wie zwei Leute, die heiraten, sagt vielleicht die Frau nach 10 Jahren, ja, mein Mann hat den Ehebund gebrochen, obwohl ich doch seine Frau war. Man spürt da eine gewisse Verzweiflung mit. Aber so ist es gewesen, das Volk hat den Bund von Gott schon bald wieder gebrochen gehabt. Das heisst noch weiter von dem neuen Bund, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott verheißt da einen neuen Bund, was nicht mehr nötig ist, dass man Kühe muss schlachten und das Blut von Tieren muss nicht, um sich reinigen. So ein neuer Bund, wo mal alles wird zahlt sein. Und genau da dürfen wir heute sein. Wenn wir jetzt das Bild anschauen, dann finden wir uns da drin wieder. Die Bibel redet davon, dass wir Sklaven oder gefangen sind in der vergänglichen Welt, in der Welt weg von Gott, in der Welt von der Sünde, Gefangene von der Sünde, von der Schuld. Darum, die Handschellen passen eigentlich recht gut auch zu uns. Wir sind Gefangene gewesen in der Sünde. Und es gibt nichts, was wir machen könnten. Vielleicht für die einen bedeutet die 10 Gebote 10 Regeln. Wenn du die befolgst, kommst du in den Himmel, dann findest du Erlösung bei Gott. Aber das funktioniert nicht, weil die 10 Gebote zeigen dir viel mehr, dass es man eben nicht schafft. Und darum, das Bild, wir sind Sklaven in dieser Welt, Sklaven von der Sünde. Und jetzt kommt der Gott auch in unsere Welt rein. Egal wie viel Gutes das wir tun, egal wie viel Schlechtes das wir tun, er kommt mit dem Angebot. Ich bin nicht ein weiter Gott, sondern ich will euer Anohi Gott sein, euer Nähe Gott. Ich will dich tragen, ich will mit dir im Bund eingehen. Ich tue mich dir verschenken. Und dann frage, was mir für eine Antwort geben. Dazu ein kleines Filmchen. Egal wie viel Gutes das wir tun, wie gut wir unser Angebot halten, egal wie wenig, Gott hat ein gewaltiges Angebot für uns. Eine gewaltige Liebe.
Hat die Nase voll von Gott. Als Kind, ja, da konnte sie an ihn glauben. Aber sie wurde älter und wollte nichts mehr von diesem Gott wissen. Und so lebte sie ihr selbstbestimmtes Leben. Dabei gab es auch Situationen, in denen sie über Gott schimpfte. Gott, das ist doch dieser alte Mann, der mir meine Jugend versaut hat. Gott, das ist doch dieser Taugenichts, der Kriege zulässt. Gott, das ist doch dieser Typ, der nichts getan hat, als meine Ehe den Bach runterging. Eines Nachts begegnet ihr Gott in einem Traum. Offen, freundlich, so voller Liebe. Carla erwacht und fragt Gott, weshalb er ihr so offen begegnet. Ich habe dich doch aus meinem Leben verbannt. Wieso bringst du mir so viel Liebe entgegen? Gott sagt zu ihr, du kannst noch so viel Schlechtes machen. Ich werde dich dafür nicht weniger lieben. Und du kannst noch so viel Gutes tun. Ich werde dich dafür nicht mehr lieben. Egal was du machst, du bist meine große Liebe.
Übrigens, der kleine Film ist von dieser Internetseite die10besten.ca von ERF Medien. Dort hat es zu all diesen Geboten so vertiefendes Material noch. Ich habe den Link da auch auf die Flyer geschrieben. Das lohnt sich, um dort mal zu schauen. Lebensgeschichten zu den Geboten, Gedanken dazu. Oder eben solche Filme. Das finde ich cool gemacht. Und auch Möglichkeit zum Vertiefen. Es hat zum Beispiel auch Workshop für Führungskräfte. Ich glaube, diese 10 Gebote können einem ganz viel fürs Geschäftsleben mitgeben, wie man dort vorwärts gehen kann und wie man kann eine gute Work-Balance haben. Nicht nur Life-Balance, sondern Work-Balance. Und das finde ich faszinierend, so wie das in dem Film nicht gesehen haben. Die Vorstellung, wie Gott sich uns vorstellt. Als ein Gott, wo wir seine grosse Liebe sind. Wo uns einen Bund anbietet. Und wo sagt, komm, du kannst dort reinkommen. Im Hebräer 9 können wir das ganz eindrücklich lesen. Da heißt es, Jesus Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Das wäre ja der erste Punkt gewesen, der vom Sinai. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut, ein für alle Mal. Damit hat er uns für immer und ewig unserer Schuld vor Gott befreit. Schon nach den Regeln des alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, wieder äußerlich rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt oder mit der Asche einer geopferten Kuh bestreut wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Wenn wir Ja sagen zu dem Bund, wo Gott uns anbietet, dann brauchen wir nicht das Blut von Kälber und Lämmer oder so, sondern das Blut von Jesus Christus, wo uns rein macht, dass wir würdig werden, um in den Bund hineinkommen. Erfüllt von Gottes ewigen Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, nicht mehr in der Sklaverei, sondern frei, dem lebendigen Gott zu dienen. So hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Das ist der Prolog von den Geboten. Ich habe jetzt noch nichts über das erste Gebot gesagt. Das sind die ersten Verse gewesen. Aber das hat so gewaltiges Gewicht, wie Gott sich da den Menschen vorstellt. Was er sagt, was er ihnen möglich macht, was er uns möglich macht, um in seinen Bund hineinzukommen. Ihr erinnert euch vielleicht zurück an den Moment in eurem Leben, wo ihr das richtig verstanden habt. Wo ihr gemerkt habt, wie Gott sagt, hey, ich habe einen Bund für dich bereit. Ich gebe mich dir hin. Ich gebe alles von mir. In dem Moment, wo du auch Ja gesagt hast zu Gott. Wo du den Bund auch eingegangen bist. Und wo du erlebt hast, wie er dich rein und würdig macht, um in den Bund hineinzukommen. Ich finde, das ist eine mega coole Einstieg in die Gebote. Und wenn wir könnten viel über das erste Gebot nachdenken, wir könnten darüber reden, was gibt's für andere Götter. Aber eigentlich ist es völlig selbstverständlich, dass wenn wir mit dem Bund, mit dem Gott, mit dem Schöpfer vom Universum eingehen, dass wir dann keine anderen Götter haben nebendran. Entschuldigung. Das ist absolut selbstverständlich. Ich meine, wer ist an einer Hochzeit und sagt, okay, ich gehe jetzt den Bund mit dir ein, meine liebe Frau, und nachher gehe ich noch den Bund mit den anderen Frauen auch noch ein. Ich meine, das geht gar nicht. Das ist völlig unvorstellbar. Das passt nicht zum Bund. Darum das Verb, wo da steht, du sollst keine anderen Götter haben. Man könnte es auch übersetzen, du wirst keine anderen Götter haben. So wie, es ist auch eine logische Schlussfolgerung. Wenn wir einen Bund eingehen mit Gott, dann sind wir mit ihm verheiratet. Nein, ein Bund. Ein Bund ist das. Besser als verheiratet. Ich denke, manchmal verheiratet sein, das ist so eine Freude fürs Leben. Und mit Gott den Bund eingehen, das ist eine Freude und eine Grundlage, ein Fundament bis in alle Ewigkeit. Ich glaube, wenn Gott auch unsere Priorität ist, dann ist das beste Fundament für jede Art von Life Balance, die wir haben können. Weil, wenn es aufwärts geht im Leben, aber wenn schwierige Zeiten kommen, wenn Stürme kommen, ist er das einzige Fundament, das verhebt. Und der Moment, wo wir zu Gott kommen und sagen, ja, ich gehe den Bund mit dir ein, das ist der Beste, den wir im Leben haben können. Ich bin gerade gestern an einer Hochzeit gewesen, habe mir vorgestellt, was wäre jetzt, wenn die würden Nein sagen? Das wäre ja ein Desaster. Oder es ist mir gerade in dem Moment in den Sinn gekommen, der Pfarrer hat da die Braut gefragt und sie war den Tränen nahe gewesen und hat gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Was wäre, wenn jetzt die Bräutigam sagt, nein, ich will nicht. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Aber in dem Moment leben wir. Gott verschenkt sich uns und sagt, ich habe ein Ja zu dir. Ich will dich in meinen Bund hineinnehmen. Was sagst du? Was gibst du für eine Antwort? Darf ich dein Gott sein? Und gerade mit dem nächsten Lied können wir zusammen singen. Können wir das vielleicht wieder bekräftigen und sagen, ja Gott, wir haben deinen Ruf gehört. Wir wollen in deinem Bund leben. Und du sollst unser Gott sein, wir wollen keine anderen Götter haben. Von ganzem Herzen wollen wir dich loben und lieben.